Hallo, willkommen zurück zu Kaffeestille Gin, zu unserer 13. Episode. Und heute wollen wir mal über das Thema reden, Anna.
Eltern sein, erwachsen sein? Fragezeichen. Und auch so ein bisschen die Frage, wie verändert sich das eigentlich, während die Kinder groß werden? Ne? Also ich glaube, rückblickend verändert sich da so ein bisschen die Position, finde ich, wenn man Eltern
wird. Ja, man wächst ja mit den Kindern auch erst in diese Elternrolle rein.
Ja, ja.
Vorher ist man ja noch gar nicht gebrieft sozusagen.
Ja, und selbst wenn.
Ja, also gewisse Probleme, die kommen ja dann irgendwie erst auf und man hätte nie gedacht, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und dann muss man plötzlich eine Position haben zu ganz vielen Dingen.
Mhm. Da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, als du gesagt hast, ich finde das so schwer. Da sprachen wir darüber, was man eigentlich so am Elternsein von Teenagern, was ja auf uns beide zutrifft, was eigentlich das Herausfordernde ist. Ne?
Mhm.
Und der Unterschied, also warum es zwar schön ist, wenn man nachts wieder durchschlafen kann, theoretisch.
Weil ja, ich halt nicht mehr.
Genau, du dann nicht mehr. Weil man eben nicht mehr stillen muss zum Beispiel. Oder ne, so die Kinder nicht mehr ständig Magen-Darm kriegen und diese ganzen Sachen. Und da hast du gesagt, ja, aber ich hatte früher immer irgendwie viel eher einen Plan. Ich wusste irgendwie, was ich will und wo ich stehe mit meinen Kindern. Und dann war halt klar, ne? Genau, um 7 wird ins Bett gegangen oder was auch immer, solche Sachen. Und jetzt kommen halt so ganz andere Themen und dann hat man irgendwie keinen Plan.
Ich hatte so einen ganz konkreten Regelkatalog und so eine Routine. Und da vor allen Dingen waren mein Mann und ich uns da auch sehr einig, was so die Abläufe angeht und was, wie wir alles so machen wollen. Und jetzt plötzlich, es geht so um Thema, was kann man schon so erlauben, heranwachsenden Jugendlichen. Und da sind wir uns auch zum Beispiel nicht immer ganz einig.
Mhm.
Und manchmal musst du dann aber schnell Entscheidungen treffen, weil dein Teenager-Kind vor dir steht und sagt, wie lange soll ich heute oder wann soll ich heute wieder zu Hause sein?
Mhm.
Und dann sitzt du da mit deinem Partner und wir gucken uns beide ratlos an, so sagen wir dir gleich, geh nochmal kurz weg.
Ja, das stimmt, das ist so ein Thema, aber ich finde, es sind auch noch mehr Themen. Ich finde, es ist so vielschichtig, dieses Eltern von Teenagern sein. Ich muss sagen, dass sich das jetzt für mich in den letzten 2-3 Jahren nochmal so verändert hat. Also als so Pubertät so losging bei meiner Großen, da dachte ich so, naja, mein Gott, was machen die eigentlich alle für ein Gewese da drum? Ne? Mhm. Ja, jetzt haben wir da so ein paar andere Themen und ja, das ist vielleicht alles ein bisschen sehr emotional, aber mein Gott, ist es ja auch immer noch dasselbe Kind. Das stimmt, ne? Das würde ich auch weiterhin so sagen. Aber ich finde, man kommt dann irgendwann an so einen Punkt, wo man damit klarkommen muss, dass dieser Mensch, der vor einem steht, wie soll ich mal sagen, auf der einen Seite natürlich auch immer selbstständiger wird und von einem wegstrebt, was ja auch gut und richtig ist.
Möchte man ja theoretisch auch.
Möchte man. Und auf der anderen Seite finde ich, es ist für mich so viel anstrengender, das alles zu verstehen, was in diesem Kopf vorgeht. Es fällt mir schwerer, obwohl das noch also mir sehr gegenwärtig ist, wie sich das angefühlt hat, selber Teenager zu sein, fällt es mir schwerer, mich da reinzuversetzen und dann sozusagen aus der Elternperspektive gute, in Anführungsstrichen gute, richtige Entscheidungen zu treffen.
Ja, geht mir genauso.
Und es fiel mir wesentlich leichter, zum Beispiel die Bedürfnisse von meinem 6-jährigen Kind zu erkennen und zu beantworten oder eben von den Babys und den Kleinkindern. Da hatte ich eigentlich sehr wenig Probleme, für mich selber jetzt. Oder auch von meiner 9-jährigen Tochter oder so, zu sehen, was da jetzt gerade dran ist. Und bei der Großen sitze ich ganz oft davor und habe im Kopf so ein
weißt du? Ja, bei mir ist auch ganz oft, ich wundere mich manchmal auch, dass die dann doch noch auch so viel Rat wollen.
Mhm. Ja, ja,
das und stimmt. Dann manchmal würde ich mir wünschen,
dass ich gewisse Dinge
vielleicht auch gar nicht erfahre.
Ja, ich weiß.
Ich habe letztens auch zu meiner Großen gesagt, ich meine, auf der einen Seite finde ich es total toll, dass die mir wirklich viel erzählt und sehr offen ist. Aber manchmal ist das gar nicht gut für mich, wenn ich so viele schlimme Sachen
weiß. Ich weiß genau, was du meinst.
Und dann sage ich auch immer, habe ich auch zu ihr gesagt, vielleicht erzählst du mir nicht alles.
Mhm. Und was hat sie gesagt?
Und dann war sie richtig beleidigt.
Ja, verstehe.
Meinte so, toll, ich dachte, du findest es super, dass wir so offen miteinander sind. Und ja, finde ich auch. Aber das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich mir viel mehr Sorgen mache.
Ja, genau.
Weil ich ja weiß, was ihr da alle so treibt.
Das stimmt. Also ich glaube auch manchmal, ich habe mich da jetzt auch gerade vor ein paar Tagen mit einer Bekannten drüber unterhalten, die sagte so, ja, sie findet das so praktisch, dass, da ging es allerdings jetzt noch nicht um so weggehen lassen abends oder so Thema, sondern mehr so grundsätzlich wenn die Kinder so sich freier alleine bewegen. Jetzt gerade hier wie bei uns mitten in der Großstadt in Berlin. Und der Sohn ist 12. Und es ging darum, der fährt mit dem Fahrrad zum Training und zurück und so weiter, macht das auch alles super. Und dann sagte sie zu mir, ja, ich bin ja auch beruhigt, weil der hat ja auch ein Handy, der kann mich immer erreichen und ich kann ja auch auf der Freunde-App sehen, wo der ist. Mhm. Ich kenne das Gefühl genau, weil ich mache das auch, wenn man, ne, wenn die Große irgendwo unterwegs ist oder so. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ne, weißt du, so, dann gucke ich da auch mal rein. Aber im Grunde genommen ist es Mist. Also in vielen Aspekten.
Man fühlt sich ja auch so ein bisschen wie so ein Stalker. Also ich mache das tatsächlich nicht. Also wir sind auch tatsächlich über diese Find My iPhone-App da verbunden alle. Aber ich gucke da wirklich nur rein, wo sie ist, wenn sie sich verspätet.
Ja, Beispiel. Ja, genau. Ja,
das also stimmt. Einfach um zu gucken, ist die in Sicherheit oder ist sie jetzt gerade noch auf der Strecke oder... Mhm. Und,
ja, aber ich denke dann eben so, unsere Eltern früher...
Also die meine, konnten das nicht, ne?
Ja, nee, genau. Die mussten auf andere... wie soll ich mal sagen, Mechanismen und irgendwie so Dinge achten und sich darauf verlassen. Und ich denke eben immer, es hat alles so seine Schattenseiten. Ne? Wenn ich jetzt also immer gucke, dann sehe ich, oh Gott, die ist am Kotti, was macht die da? Weißt du, so? Mhm. Dann mache ich mich verrückt, während wenn die 2 Stunden später einfach zu Hause steht und mir dann erzählt, dass sie am Kotti war, dann rieche ich mich nur noch halb so auf, weil dann ist sie ja da. Und dann hat sie auch außerdem irgendwie die Situation... in irgendeiner Form ja gemeistert, was immer dann da, also ich spinne jetzt mal rum, ne? Aber so Sachen. Und das ist so, ja, denke ich manchmal, die Kinder sind im Vergleich zu uns früher, wie unsere Kindheit war, die prädigitale Kindheit, sag ich jetzt mal, die sind ja ständig überwacht. Und so richtig geil ist das für keinen, ne? So, also
nein, natürlich, das hat sehr viele Vor- und Teile, aber eben auch sehr viele Nachteile. Und es führt ja außerdem auch dazu, dass man so eine Unverbindlichkeit immer beibehält, ne? Dass man nicht konkrete Dinge abspricht, sondern ganz oft so, ja, ich melde mich dann nachher nochmal.
Ja, ja.
Ich muss mal gucken, ich weiß ja nicht so genau, ich schreibe dir dann noch eine WhatsApp, wann ich komme. Und das gab es ja bei uns auch nicht. Da war eine klare Uhrzeit ausgemacht oder ein klarer Ort, wo man wann zu sein hat.
Ja.
Und dann war es so. Und
Also ich finde das auch zum Beispiel tatsächlich bei meinem Sohn einfacher, wenn der sagt, er kommt vom Fußballtraining mit dem Fahrrad nach Hause und er geht dann aber noch mit seinem Kumpel in den Park Fußball spielen. Dann sage ich dem, ist mir alles egal, Hauptsache du bist um 7 hier. So. Ne? Der hat auch ein Handy, aber der hat keine Freunde. Also den kann ich nicht tracken sozusagen.
Nee, das ist bei unseren Kleinen auch so, weil die kein iPhone haben.
Ganz genau, weil die kein er auch Android, nicht. Er hat auch ein Android, genau. Und dann weiß ich aber bei denen, das läuft zwischen uns halt anders. Der kommt halt dann um 7 nach Hause.
Genau, wir haben auch.
Und dann ist der da und das ist okay. Und irgendwie ärgere ich mich da manchmal über mich selber. Aber bei der Großen funktioniert es, also ist nicht, dass ich der weniger vertraue, aber alleine die Möglichkeit zu haben, da das manchmal gegenzuchecken oder mal schnell zu gucken, ob sie was in ihrer Insta-Story gepostet hat oder auf Snapchat oder so, das finde ich schwieriger. Also wie die jetzt zum Beispiel auf Klassenfahrt war oder so, dann habe ich immer mal geguckt und habe gedacht, eigentlich war ich froh, dass sie sich nicht gemeldet hat dann, weil das natürlich ein gutes Zeichen ist.
Ja.
Und weil dann ist klar, dass es irgendwie Spaß macht und gut ist und irgendwie alles okay sein wird. Aber, und dann ärgere ich mich über mich selber. Und dann denke ich immer, naja, irgendwie...
Also ich muss sagen, was für mich echt ein bisschen mich kuriert hat, war diese Zeit, die ihr ja eigentlich auch hattet mit eurer Großen, in der unsere in Amerika war. Die war ja fast 4 Monate weg. Und am Anfang hatte ich ja richtig Liebeskummer die ersten 2 Wochen.
Oh, ich weiß noch, da ging es dir echt nicht gut.
Oh, also ganz schlimm. Das war wirklich, als würde ein Teil meines Herzens auf der anderen Seite der Welt rumspazieren. Mhm. Aber dann irgendwann, natürlich habe ich sie trotzdem noch vermisst und wollte immer wissen, wie es ihr geht, aber man gewöhnt sich dann daran, dass man nicht täglich weiß, wie es der anderen Person geht. Und sie hat sich auch wirklich ziemlich sporadisch gemeldet und witzigerweise, oder das ist wahrscheinlich immer so, nur dann, wenn es ihr nicht gut ging. Mhm. Ne? Die hat eigentlich immer nur rumgejammert, wenn wir telefoniert haben. Denn wenn alles toll war, hatte sie ja keinen Grund, uns anzurufen. Mhm. Dann war sie ja irgendwie unterwegs und hatte gute Laune.
Mhm.
Und deswegen meistens dann so, wenn sie schon im Bett lag, haben wir dann so FaceTime und sie mit so einer Flunsch. So. Und wir haben dann irgendwie den Eindruck gehabt, dann irgendwann, dass es ihr da total schlecht geht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, sag mal, es tut uns so leid, dass ihr irgendwie so, wieso? Mir geht's doch total super. Hä, was habt ihr denn? Aber wir haben eben immer nur diese Negativberichte bekommen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich da wirklich gelernt habe, auch in größeren zeitlichen Abständen nur von ihr zu hören und ich das aushalten konnte. Das ist ja auch eine, muss man ja auch erstmal zulassen können als Eltern. Und jetzt, als sie zum Beispiel letztens auf Kursrad war, in Schottland, da hat sie sich die ganze Woche kaum gemeldet. Mhm. Also ab und zu kam ein Foto, aber...
Naja, also meine in Rom hat sich einmal gemeldet. Und eben auch einmal, als halt Alarm war, ne? Das ist ja klar.
Ja.
Und danach nicht mehr. Das war, dann war ich aber froh. Also dadurch, dass es ganz am Anfang war, dachte ich, ja, jetzt läuft es, alles gut. Aber das sind so Sachen, also ich finde, das ist so ein Aspekt von Elternsein heutzutage. Und ich habe eben auch den Eindruck, dass das so eine falsche Sicherheit vermittelt, dieses ständig vernetzt zu sein miteinander, egal wo der andere gerade ist. Es gibt einem so ein falsches Gefühl von, wie soll ich mal sagen, die Kontrolle haben, verbunden sein irgendwie und so weiter. Und auf der anderen Seite sind aber irgendwie, finde ich, ganz andere Sachen dran. Ne? Also ich stelle fest, dass ich eigentlich jetzt im realen Umgang mit meinem Kind viel klarer sein muss.
Ja.
Als ich das... Also was heißt viel klarer, als ich es bei einem Neunjährigen muss, das weiß ich nicht. Aber
ja, die sind ja so
es wird
schlau
alles so auch neu ausgelotet.
Und gehandelt
sind,
auch.
Ja, das auch. Aber ich finde, es sind auch so andere Themen. Die kommen ja mit so... Also weißt du, so auf der einen Seite ist alles irgendwie so... Ich kann es, glaube ich, gerade gar nicht richtig ausdrücken. Also die kommen ja mit so krassen Themen dann. Ne? Also es ist ja dann nicht mehr irgendwie... Ich habe mich jetzt mit dem, der hat mich nicht in seine Mannschaft gewählt im Sportunterricht und deswegen bin ich jetzt traurig.
Meine Federmappe weg.
Genau, oder ich bin da nicht zum Geburtstag eingeladen. Ich will das jetzt nicht kleinreden, das sind alles große.
Das sind auch Herzschmerzthemen.
Absolut, in dem Alter sind das total zentrale Themen. Aber dann stehen die plötzlich da und sagen, ich mache mir Sorgen um meine, keine Ahnung, Freundin, weil... die hat jetzt, keine Ahnung, Berührung mit Leuten, die harte Drogen nehmen.
Ja, oder Zack. Die ritzt sich.
Ja,
oder,
oh Gott.
Oder die ja. ist bulimisch.
Ja,
und
genau.
Das, ja. Also
und
das
dann stehst
wirklich
du da.
Da finde ich auch sehr schwierig, damit umzugehen. Also da habe ich auch, letztens schon gedacht, ich müsste vielleicht auch mal wieder ein paar Ratgeber lesen, was ich lange nicht gemacht habe. Was ganz gut ist, meine Schwägerin, die ist ja Familienhelferin in einem Brennpunkt in Berlin und die hat wirklich auch mit ganz krassen Familien zu tun, die wirklich in schlimmen Verhältnissen ihre Kinder da großziehen. Und die ist da irgendwie auch immer so eine ganz gute Ratgeberin, auch für unsere große Tochter, die ich dann auch sage. Also zum Beispiel hatte wirklich eine Freundin von ihr eine extreme Essstörung und die Mädchen haben sich alle Sorgen gemacht und dann habe ich gesagt, dann ruf die doch einfach mal an und frag die doch mal, was sie meint, was ihr da machen könnt. Und die haben dann tatsächlich auch mit der Lehrerin gesprochen und das sind dann so Themen, da fühle ich mich auch manchmal einfach nicht kompetent,
absolut,
da einen Rat zu geben.
Absolut,
ne?
Also weißt du, ich finde das eine, das ist anstrengend, ja, dieses, wann kommst du nach Hause, mit wem bist du unterwegs, wie kommst du von A nach B, fährst du mit den Öffentlichen, hast du Taxigeld in der Tasche, keine Ahnung, wie macht man es eigentlich, ja, das ist das eine und das andere sind aber diese ganzen großen Themen, dass die nach Hause kommen eben mit sowas oder, keine Ahnung, es stand jetzt zum Beispiel gerade groß in der Zeitung vor kurzem, dass in einer Berliner Schule dieser Vorfall war mit dieser antisemitisches Mobbing gegenüber einem Mitschüler, den wir übrigens um ein paar Ecken kennen, weil der nämlich vorher bei uns an der Schule mal war, vor einigen Jahren. Und solche Themen finden ja statt an Schulen. Also das ist jetzt ein Thema, was uns nicht persönlich betroffen hat. Also es betrifft uns, es macht uns betroffen. Aber es war jetzt nichts, was wir selber erleben mussten. Aber sowas erleben die Kinder ja. Mhm. Dann kommen die nach Hause im Kleinen wie im Großen, ja, und kommen mit solchen Themen. Und da sitze ich wirklich manchmal da und denke mir so, ja, okay, also ich sitze hier zu Hause in meinem kleinen, meiner kleinen Welt, sage ich jetzt mal, mit meinem Mann und meinen Kindern und meinen Freunden drumherum, Familie. Und man hat ungefähr die gleichen Werte und man redet über diese Dinge und man hofft, dass man die Kinder in demselben Wertesystem irgendwie erzogen hat. Und dann kommen solche Sachen, ne? Mhm. Dann kommt Mobbing, dann kommen auch Sexismen. Das haben wir, ist bei uns auch auf jeden Fall in der Schule immer mal wieder ein Thema, dass also irgendwelche von den Teenager-Jungs da über die Stränge schlagen diesbezüglich verbal und
echt?
Ja,
das habe ich noch nicht gehört.
Also so, dass da ständig über die Körper von den Mädchen Sprüche gemacht werden im Sportunterricht und sowas. Also,
Weil bei uns haben die ab der 9. Klasse getrennt
Sport. Ja, macht sehr viel Sinn. Und bei uns nicht.
Mhm.
Also
ja, zum Glück sind solche Problemthemen bei uns relativ selten. Mich beschäftigen echt eher so die die Grenzen, die ich setzen kann und sollte und muss. Und vor allen Dingen auch, dann kommen natürlich immer, haben wir ja schon drüber gesprochen, die Sprüche von den Jugendlichen, die dann sagen, aber alle anderen dürfen ja schon viel länger, ja. Alle anderen machen dies, alle anderen kriegen so und so viel Taschengeld. Und man kann ja dann auch nicht jedes Mal alle Eltern anrufen und fragen, sag mal, wie habt ihr denn das so gehandhabt? Also ich habe dann schon die Mutter von der besten Freundin meiner Tochter mal zu Rate gezogen und wir haben uns immer so in dieser Phase, als es losging, so ein bisschen abgesprochen. Aber da muss ja dann irgendwie auch so jeder seinen eigenen Weg finden. Und was ich so problematisch finde, ist, es gibt sehr viele Eltern, die überhaupt gar keine Grenzen setzen, die ihren Kindern schon von sehr jung auf so wahnsinnig viel Freiheit geben, dass ich glaube, die sind damit zum Teil auch echt überfordert. Die sind dann schon alleine ganze Wochenenden mit 14 oder 15 und gehen, was weiß ich, bis in die Puppen aus, trinken Alkohol, nehmen Drogen und die Eltern also finden das dann zum Teil sogar auch noch irgendwie total cool. Und da hatten wir halt so eine Begegnung letztens, ich habe Anna das vorhin schon erzählt, dass da ein Vater dann wirklich sagte, naja, also Drogen... Thema, wir sind da relativ locker. Also bei uns geht es dann eigentlich eher darum, wenn wir im Urlaub sind, wer kriegt jetzt raus, wer hier der Local Dealer ist und wer besorgt jetzt hier das Gras. Und das finde ich ehrlich gesagt total krass.
Das ist auch meiner Meinung nach so ein bisschen dieses...
Oh Mann, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals.
Ich muss ein Stückchen Wasser trinken, Alter.
Ja, Alter, ey, pass auf.
Ja, also ich frage mich dann auch nur, das sind genau die Sachen, ne? Wir haben das auch erlebt. Wir hatten, das fängt ja so mit so Kleinigkeiten an. Weißt du, ich finde, über die Stränge schlagen, in Anführungsstrichen, gehört ja auch zu dieser Altersphase. Natürlich müssen die auch mal probieren, wie lange kann ich denn zum Beispiel meine Sperrstunde überschreiten und was passiert denn dann? Ist doch klar, dass sie das probieren. Und ich finde es auch klar, dass sie irgendwann mal zu viel trinken und besoffen sind. Und wenn dann irgendeiner mal einen Joint rumgehen lässt und die probieren das auch mal, dann ist es vielleicht irgendwie Pech oder so. Aber ich finde diese Haltung, also das, was meine Rolle dabei ist, ich finde diese Elternhaltung dazu so wichtig. Und ich sehe so viele Leute um mich rum, seit meine Große in dieser Altersgruppe ist, die sich da überhaupt nicht drum kümmern. Aber ich glaube, ich bin darüber echt immer wieder entsetzt.
Ich auch. Aber ich glaube, das ist auch ein Berlin-Problem. Berlin ist auch so ein Schmelztiegel von Menschen, die eher so eine bestimmte Lebensart pflegen wollen, die eher, es gibt sehr viele Leute, die hier sehr frei sind, die auch nicht in so festen Strukturen leben, die keinen geregelten Arbeitsalltag haben. Es gibt natürlich auch viele, die das haben, aber auch viele, die das nicht, bewusst nicht machen, die auch in fortgeschrittenem Alter immer noch ausgehen in Clubs und feiern und Drogen nehmen und Alkohol trinken und eben so den Lebensstil immer noch genauso weiterführen, wie sie das gemacht haben, als sie 20 waren. Mhm. Und die haben natürlich dann auch, viele haben dann irgendwann Kinder bekommen und sind Eltern geworden, aber haben das nie abgelegt. Mhm. Und ich finde das sehr schwierig dann, weil die ja doch auch eine Vorbildfunktion haben. Und ich finde, gewisse Strukturen und Grenzen geben ja auch Sicherheit.
Ja,
Und also gerade an der Schule unserer Großen sind Drogen wirklich, also ich glaube in allen Gymnasien oder Oberstufenzentren hier in der Stadt sind Drogen ein großes Thema, aber an der eben auch stark. Mhm. Und was ich da für Storys höre, das macht mich so wütend. Auch wie viele Eltern einfach so leichtfertig damit umgehen. Mhm. Und denen das so, naja, sie haben ja alle mal gekifft. Dann, was soll's, muss doch jeder mal ausprobieren und so. Mhm. Aber die überhaupt nicht schnallen, in was für Mengen ihre Kinder das Zeug konsumieren. Und jeden Tag
und
nach
wann?
Der Schule
ja, und auch schon
Bierball spielen und sich die Kante geben.
Ja.
Also das ist wirklich richtig, richtig beängstigend.
Und ich finde beängstigend, dass ich dann mit anderen auf Eltern treffe. Und das sind ja teilweise auch Leute, die kenne ich ja schon seit der 5. Klasse oder so. Oder 6. Klasse meiner großen Tochter. Und ich habe immer das Gefühl, ich stehe dann da, also ich bin damit Gott sei Dank nicht alleine, aber ich stehe dann da und sehe, was da passiert. Und man trifft die Eltern ja nicht mehr so häufig, wie wenn die Kinder noch kleiner sind, ne, auf Klassenfesten oder sowas. Das gibt's ja dann so nicht mehr. Aber dann gibt es halt irgendwie doch mal wieder eine Gelegenheit und dann siehst du die Leute, dann kommen solche Dinge zur Sprache. Und dann bin ich immer total irritiert, dass dann da so dann habe ich immer das Gefühl, ihr habt die alle schon längst losgelassen und die sind eigentlich noch zu klein. Und ich rede nicht von 16-Jährigen, ich rede von 13-Jährigen und noch jüngeren Kindern, ne? Wo also irgendwie oft sich komplett verweigert wird auf Elternseite gegenüber, weiß ich nicht, jeglicher Form von Regeln, Strukturen, Grenzen. Das ist ja wie so ein Unwort heutzutage, wenn es um Elternsein geht. Mhm. Aber ich kann echt nur eins sagen. Ich glaube, wir kommen ohne nicht aus. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das, was du gerade gesagt hast, wir brauchen, die Kinder brauchen irgendwie diesen Halt und diese Sicherheit. Die brauchen die in dem Alter mehr denn je. Was wollen die denn sonst? Die kommen nicht mehr.
Die du brauchen kannst, Gerüst, an dem sie sich langhangeln können.
Ganz genau. Und natürlich müssen die das auch verlassen dürfen und rechts und links mal irgendwie rausgucken und irgendwie mal gucken, was passiert. Aber dieses, also da bin ich wirklich immer wieder entsetzt. Und ich habe eine gute Freundin, deren Sohn ist jetzt schon 20. Und ich erinnere mich daran, als der so in diesem Alter war, so 15, 16, und die haben dann angefangen echt zu saufen und ich weiß nicht, was, ne, was man halt auch so macht in dem Alter. Und die dann immer gesagt hat, also die dann immer versucht hat, da dran zu bleiben und irgendwie Regeln auf. Und ich habe dann zu der gesagt, was machst du denn jetzt? Also was machst du jetzt, damit das jetzt nicht irgendwie eskaliert? Mhm. Und hat sie gesagt, ich habe alles immer gemacht in den letzten 14, 15 Jahren und in dieses Kind reingegeben und jetzt kann ich einfach nur noch den Rahmen halten. So gut ich kann. Das ist das, was ich mache. Sprich, es wird sich an Regeln im Zusammenleben gehalten, damit wir irgendwie eine verlässliche Basis haben miteinander. Es muss sich an Absprachen gehalten werden, ne, damit man irgendwie so, weil sonst kann man nicht zusammenleben.
Nee.
Und ich denke, das ist exakt der Punkt, denn so sehr ich dafür Verständnis habe, dass das eben so eine Phase ist, in der die nur mit sich beschäftigt sind und sich entwickeln und sich so viel verändert und so weiter. Ich denke eben trotzdem, dass man immer wieder denen auch den Spiegel vorhalten muss. Und gerade zum Beispiel bei uns zu Hause mit noch zwei kleinen Geschwistern, die eben, dann kommen.
Das ist ja auch noch ein Thema.
Wo ich dann immer wieder sage, du bist nicht allein auf der Welt. Guck uns an, wir sind hier und wir sind der Bezug. Und wir sind hier, wir leben hier auch und wir leben hier zusammen. Und wir müssen uns irgendwie aufeinander verlassen können, sonst funktioniert das nicht. Ne?
Mhm.
Und das wissen die auch. Also meine Kinder wissen das, auch die Kleinen. Und wir haben das Thema immer wieder bei allen möglichen Situationen, in allen möglichen Situationen. Aber ich finde es eben eigentlich aus heutiger Sicht fast noch kritischer und noch wichtiger, wenn die in dieses Alter kommen.
Ja.
Und ich meine nicht restriktiv sein, ne? Ich meine einen Rahmen haben. Und einen Boden, auf dem die stehen können.
Genau,
und
man kann ja dann immer noch auch diskutieren über gewisse Grenzen. Also bei uns ist natürlich eine ständige Diskussion, wann muss unsere Tochter zu Hause sein und muss sie mitfahren am Wochenende in unser Wochenendhaus. Da hat sie natürlich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf, in Brandenburg am Kanal zu sitzen und sie in Schwemmen zuzugucken,
na klar,
während in Berlin das Leben tobt. Aber wir bestehen einfach auch darauf, dass sie dann ab und zu auch mal mitkommt. Und dann gibt es oftmals dann erstmal Genöle. Aber ganz oft, wenn wir dann da sind, sagt sie auch, ach, ist doch so schön hier und ich bin froh, dass ich mitgekommen bin. Also manchmal muss man die ja auch so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ne?
Das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich immer wieder feststelle, da wird, das sehe ich auch in meinem Umfeld, es wird den Kindern dann auch, ich will jetzt nicht sagen, zu viel Freiheit. Das hört sich schon wieder so schlimm spießig an, obwohl vielleicht ist es spießig, da können wir auch nochmal drüber reden
gleich. Ja.
Aber es ist so ähnlich, wie wenn du einen Zweijährigen vor einen vollgestopften Kleiderschrank stellst und sagst, was möchtest du heute anziehen, damit überforderst du den.
Das geht nicht.
Und genauso wenig, genau, und genauso wenig kannst du einer 14-, 15-Jährigen sagen, was möchtest du denn? Du musst nicht mit in den Urlaub kommen, du musst das und das alles sehen, du musst gar nichts machen. Du kannst selber entscheiden, ja, herzlichen Glückwunsch. Also weißt du, ich denke mir dann, es muss einfach so bestimmte Sachen geben, die gesetzt sind.
Ja.
Wo du einfach zum Beispiel, was auch immer das ist, das kann ja jede Familie für sich selber entscheiden, aber zum Beispiel zu sagen, das ist zum Beispiel bei uns eine Regel, wir frühstücken sonntags um 10 zusammen, alle. Egal wer, wann, wie spät ins Bett gegangen ist und danach kannst du dich wieder hinlegen.
Das war aber bei uns um zu Hause 10, auch
ja,
die Regel.
Weil ich finde, es ist einfach...
Also als ich Kind war, als ich
jung war. Ja, bei uns übrigens auch. Aber ich finde, das ist eben sowas, wo ich mir denke, wir haben so wenig gemeinsame Familienmahlzeiten, auch dadurch, dass halt mein Mann so viel unterwegs ist. Aber diese eine... In de, ne, und wenn die dann sagen so, also das haben wir natürlich das Gespräch, dann sage ich, okay, dann ist es das Abendessen. Aber da kann man ja drüber reden. Aber ich möchte diese Familienmahlzeit, bei der wir miteinander reden, bei der wir irgendwie klar sehen, wer da noch ist in diesem Haus, mit dem wir hier leben. Solche Sachen. Oder zum Beispiel auch, also es gibt überhaupt gar kein Vertun, wenn es um die Geburtstage geht innerhalb der Familie oder wenn, also solche Sachen und Urlaube übrigens auch. Also der Familienurlaub ist jetzt auch, zumindest im Moment ist es bei uns noch so
gesetzt. Bei uns ist ja jetzt das erste Mal im Sommer so, dass wir nicht so einen richtigen Familienurlaub geplant haben. Und unsere große Tochter tatsächlich auch das allererste Mal alleine in Urlaub fährt. Eine Woche mit einer Freundin, eine Woche mit ihrem Freund. Aber wir haben trotzdem eine Woche auch alle gemeinsam zu unseren Eltern fahren. Und da haben wir auch gesagt, dass darauf bestehen wir auch, dass sie dann mitkommt. Auch wenn sie keine große Lust dazu hat, unbedingt bei Oma und Opa zu sein eine Woche. Aber das ist uns in diesem Sinne wurscht.
Ja, genau. Na? Das ist das, was ich meine. Also ich glaube natürlich, und ich finde, da geht es eben nicht darum zu sagen, also ich würde zum Beispiel niemals, toi, 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 ich weiß ja noch nicht, was noch so kommt, aber ich kann mir bei heutigem Wissensstand nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel bei einem meiner Kinder den Umgang mit Leuten verbieten würde. Also vielleicht, wenn jetzt da irgendwie so harte Nazis um die Ecke kämen, weiß ich nicht, was ich dann machen würde. Ja, würde ich
wahrscheinlich auch sagen.
Aber nur weil mir jetzt irgendjemand vielleicht nicht so sympathisch ist oder nicht so gefällt oder irgendwas, das würde ich zum Beispiel nicht tun. Nee. Also das finde ich so ein Beschneiden der persönlichen Freiheit.
Aber was ich schon mache, ist meine Meinung zu sagen.
Ja, genau.
Na, auf jeden Fall. Dass ich sage, ich würde dir empfehlen, dich von der und der Person fernzuhalten.
Ja, oder eben auch zu sagen, das hat meine Mutter übrigens, fällt mir gerade ein, auch immer gemacht, die hat dann immer gesagt, wenn du meine Meinung hören willst, dann sage ich dir die gerne. Du darfst das gerne selber entscheiden, aber so, ne? Und ich verschone dich da nicht mit meiner ehrlichen Meinung. Das mache ich mit meinen Kindern auch so.
Bei uns war das aber zum Glück auch bis auf einmal bei so einer Intrigantin noch nicht notwendig, dass ich...
Nee, bei uns auch noch nicht. Aber ich habe es gerade, eine gute Freundin von mir hat das gerade mit ihrer Tochter. Und da ist es auch so ein bisschen heikel, wo sie auch sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da ist so ein Junge im Spiel, den die halt ganz toll findet und ist offensichtlich,
dass der... Davor hatte ich auch immer ein bisschen Schiss, muss ich sagen.
Habe ich auch immer noch. Das kann immer mal passieren, das weißt du nicht. Ne?
Nee, genau. Also im Moment sind wir zufrieden.
Ja, das aber Stichwort spießig.
Ja, genau, Spießigkeit. Also ja, ist es spießig, seine Kinder so in Anführungszeichen zu regulieren und ihnen Grenzen zu setzen? Ich glaube, es ist eine Gratwanderung. Ne? Also es gibt natürlich, also ich würde mich selber nicht als Spießer bezeichnen. Spießigkeit ist für mich eher was mit konservativ sein zu tun hat. So ein Gartenzwerg-Ding. Mhm. Obwohl, du hast ja sogar einen Gartenzwerg.
Das ist aber Protest.
Ein Protestgartenzwerg.
Ich habe einen Protestgartenzwerg. Kann ich auch gerne mal berichten, was es damit auf sich hat.
Ja, also Spießigkeit ist für mich eher so eine Kleinkariertheit und Engstirnigkeit und intolerante Menschen. Und also solche Typen sind für mich spießig oder so. Samstag darf Rasen gemäht werden, aber Sonntag ist Ruhezeit. Aber ich finde das so, mir ist es auch scheißegal, wenn andere Leute mich spießig finden.
Das ist mir auch egal.
Wenn ich gewisse Dinge verbiete. Ich weiß, dass viele Eltern im Freundeskreis unserer Tochter, da ganz viel schon erlaubt haben. Und dann musste ich mir auch sagen lassen, oh, ihr seid so spießig, die anderen erlauben das alle.
Ja.
Aber das ist mir dann auch wurscht. Ja. Also erstens finde ich, es gibt noch eine Steigerung irgendwann. Ne? Also es sind ja auch nur noch 2 Jahre bei uns. Sie ist 16, die wird 17, also 1,5 Jahre sind es eigentlich nur. Und dann muss sie eh zusehen. Also nicht zusehen, aber dann darf sie ja alles. Aber ich merke eben auch oft, dass ihr die Weitsicht noch so fehlt in gewissen Situationen. Und deswegen kann ich guten Gewissens einfach gewisse Dinge noch nicht erlauben. Und ich will mich selber auch nicht verbiegen, nur weil irgendwelche anderen Leute meinen, dass es vielleicht spießig ist.
Also ich glaube schon, dass da total viel Irritation aufkommt, so unter Eltern. Weil man irgendwie, dass offensichtlich viele andere auch das Gefühl haben, sie wissen eigentlich gar nicht, was richtig und was falsch jetzt ist in der Situation. Leider sehe ich aber auch bei ganz vielen, dass sie vor der Konfrontation mit den eigenen Kindern mehr zurückschrecken, als vor, wie soll ich mal sagen, dem Blick auf die Konsequenzen
möglichen Konsequenzen.
Ganz genau. Und das ist sowas, wo ich dann manchmal denke, ganz ehrlich, also das kann ich halt nicht verstehen. Also keine Ahnung, es gibt...
Ich meine, das ist unbequem und es tut einem auch leid. Also ich hatte auch letztens, da war halt bei uns ein Vorfall und dann haben wir unserer Tochter danach verboten, nochmal was zu unternehmen und dann lag die zu Hause im Bett und hat geheult. Das zerreißt mir natürlich auch das Herz. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, in 3 Wochen kräht kein Hahn mehr nach dieser Party, auf die sie jetzt nicht gehen konnte. Man meint ja dann immer, dass auf dieser Party jetzt wirklich so wahnsinnig wichtige bahnbrechende Dinge geschehen. Die ganze Schule da ist und alle am nächsten Tag darüber reden und man selber war nicht dabei. Sie hat es aber gut überlebt.
Ja. Surprise.
Aber das ist natürlich unangenehm und dann muss man sich eine motzige Fresse angucken, da ein paar Stunden lang. Aber das vergeht auch wieder.
Also ich glaube, was du eben gesagt hast, ist auch ganz wichtig. Ne? Du kannst dich nicht verbiegen. Ich kann halt auch nicht so tun, als würde es mir nichts ausmachen in bestimmten Situationen. Und ich kann auch, und das möchte ich auch nicht. Weißt du, wozu gehe ich hin und mache irgendwie, versuche immer mit meinen Kindern authentisch zu sein und offen zu reden. Also natürlich nicht denen jetzt mein Zeug überzubügeln, was in mir so alles vorgeht. Aber ehrlich meine Meinung zu sagen und so weiter, wenn ich dann damit aufhöre, wenn die 15 sind, ja, oder was? Nee, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also da habe ich irgendwie auch so Schwierigkeiten. Und ich sehe ganz viel, also das, um auf das spießig zurückzukommen, also erstens mal, wenn spießig das Label dann ist das halt so, oder streng oder wie, dann bin ich halt streng. Aber der Punkt ist, wenn du heutzutage ins Internet guckst, wenn es um, also nicht nur ins Internet, auch ins Ratgeberregal in der Buchhandlung, wenn es um Kleinkinderziehung und so geht, dann liest du überall immer bindungsorientierte Elternschaft. Bindung, Bindung, Bindung. Bindung ist so wichtig. Ich kann nur sagen, wenn die Kinder so groß sind wie unsere jetzt, dann ist die Bindung umso wichtiger. Dann hast du die so festgeschnallt an
dir, dass du gar nicht mehr los wirst.
Das meine ich nicht, obwohl das ist vielleicht auch ein Ding, das weiß ich, soweit sind wir ja noch nicht. Aber ich finde, dass dieses bindungs- und bedürfnisorientierte Eltern-Kind-Verhältnis, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, ja, das kommt da in vielen Aspekten auf der einen Seite an seine Grenzen. Für mich ganz klar, weil ich einfach an so einem Punkt bin, wo ich entweder kann ich selber verrückt werden, weil ich mich so aufrege oder weil ich mir so viele Sorgen mache oder weil ich irgendwie mich da über meine Grenzen ständig gehen muss.
Ja.
Oder ich muss ganz klar ich muss ganz klare Spielregeln festlegen. Und dann bin ich ja schon wieder nicht mehr bedürfnisorientiert, weil nämlich die Bedürfnisse von meinem Teenager.
Man kann doch
das
gar nicht.
Geht, nein, das aber das geht ist, gar nicht. Das funktioniert nicht. Was die möchte gerne bis mittags im Bett liegen. Die möchte gerne unbegrenztes Budget für alle ihre Sachen, die sie gerne machen möchte.
Keine Pflichten im Haushalt
sie möchte, übernehmen. Genau, sie möchte eigentlich keine Pflichten im Haushalt übernehmen. Sie
immer
möchte,
frische Wäsche im Schrank.
Ja, das auch. Ja, das sind diese ganzen Service-Sachen. Aber dann möchte sie gerne draußen rumrennen, so viel und so spät sie möchte. Mhm. Mit wem sie möchte, wo sie möchte und überhaupt. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch.
Also das und ist so, wir sollen auch immer noch applaudieren und sagen, super.
Ja, und großartig. Vor allen Dingen, wenn wir dann nachts um 3 im Tiefschlaf sind, dann möchten wir trotzdem aufwachen und zuhören, was das Kind alles, alles zu sagen hat.
Die ganzen Erlebnisse, ja. Uns gerne.
Genau. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann denke, nee. Also ich habe ganz oft die Situation jetzt, dadurch auch, dass mein Mann so viel weg ist und sich das ja nicht verteilt zwischen uns,
ja,
sondern dass alles irgendwie immer bei mir drauf geknallt wird, also diese ganzen Dinge, speziell von der Großen, dass ich manchmal da sitze in meinem Bett, schon in so einer Abwehrhaltung und dann kommt das Kind rein und will mir und die kommt ja nicht als Einzige, die anderen kommen ja auch noch, also es sind ja 3 Kinder in Summe und dann reden die in mich rein und der eine hat Bauchweh und der andere möchte nicht Klassensprecher sein und der nächste möchte nicht alleine schlafen und dieser ganze Kram und Dingsbums hat mich nicht auf den Geburtstag eingeladen und dann kommt noch das Große mit seinen ganzen Themen und dann sitze ich nur noch da und sage, wie so eine kaputte Schallplatte, sag ich, geht weg, geht in euer Bett.
Ich brauche jetzt
nicht. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Wörter mehr, es ist keine Sprechzeit mehr, auf Wiedersehen, schlaf gut, tschüss, bis morgen früh. Ganz schlimm, weil das, und da merke ich eben auch, da bin ich an so einer Kapazitätsgrenze und dann komme ich wieder auf den Punkt, den du eben gesagt hast, mit dem, manchmal möchte ich gar nicht alles so genau wissen.
Obwohl ich mich auch immer freue auf
ja,
der anderen
ja, natürlich,
Seite, ne?
Klar. Man,
also ich finde, für mich ist das auch ein großer Vertrauensbeweis und irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass wir einiges scheinbar richtig machen, dass sie uns so offen gegenüber ist. Mhm. Weil viele Eltern haben, glaube ich, überhaupt gar keinen Plan, was ihre Kinder treiben.
Das stimmt.
Da bin ich auch. Was die mir für Storys erzählt und was die Eltern denken und was in Wirklichkeit passiert, da sträuben sich einem. Ich meine, gut, wer weiß, vielleicht hören das jetzt einige und lachen sich tot, weil sie Storys über meine Tochter kennen, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich gibt's da auch was. Aber trotzdem,
nein, aber es gibt
man
wirklich,
möchte
es
nicht gibt wirklich, ich alles hatte, immer nein. ständig. Hören.
Also ich finde auch schwierig, es gibt halt irgendwie so eine, eben habe ich ja gesagt, ich finde es wichtig, dass die Kinder auch Bereiche haben, in denen sie unbeobachtet sind. Aber ich finde schon, dass man als Eltern zumindest wissen muss, was da draußen so vor sich geht.
Genau.
Und damit meine ich nicht, dass man sein Kind stalken muss. Da habe ich ja eben schon gesagt, dass ich das selber irgendwie schwierig finde und da auch versuche, das nicht zu tun. Ich bin jetzt auch allen Instagram-Profilen und so übrigens entfolgt, auch von den ganzen Freundinnen und so weiter, weil ich das gar nicht sehen will. Also ich habe, das ist nicht gut.
Bei uns haben die auch sowieso dann irgendwann alle Privat-Accounts
angelegt. Ja, das stimmt. Das ist bei uns auch so.
Dann gibt es da noch einen öffentlichen, der ist,
genau,
der
ist clean.
Der ist total clean. Auch Eltern sehen und kleine Geschwister.
Genau. Und der Rest ist hinter verschlossenen Türen. Das ist ja auch eigentlich richtig
ist
so.
Ist ja auch gut. Ich will das auch, wie gesagt, alles gar nicht wissen.
Nee, genau.
Ich will auch, also wenn ich mir vorstelle, was ich alles gemacht habe als Teenager, da wollte ich auch nicht, dass meine Eltern das alles wissen.
Nee, das stimmt. Aber was ich meine.
Ich habe natürlich nichts gemacht, Mami. Ich war total
aber ich habe, ich denke dann immer, es ist so, auf der anderen Seite, wenn man so gar keine Ahnung hat, also ich kenne auch solche Eltern im Umfeld von meiner Tochter sozusagen, von der Großen, die dann steif und fest behaupten, ihre Kinder hätten keine Social Media Accounts. Und ich denke mir nur, und ich so,
okay.
Alles klar. Und ich meine, also ich finde das
und jetzt. Die Tochter ist die Selfie Queen.
Die Tochter ist nicht nur die Selfie Queen. Also da sind auch noch ganz andere Sachen, die da verwurstet werden. Und dann denke ich mir immer so, okay, also da geht es ja auch nicht nur darum, dass man irgendwie, also oder anders, es geht nicht darum, dass die jetzt stalken sollen. Aber so überhaupt gar keine Ahnung zu haben, das finde ich dann schon krass.
Sollten wir auch vielleicht nochmal drüber reden. Dieses Bild, was Jugendliche und gerade Mädchen von sich in den sozialen Medien präsentieren.
Das ist ein Thema für eine eigene Folge.
Also es machen nicht alle. Ich bin da bei meinen Mädels auch relativ streng, was an die Öffentlichkeit gerät und was nicht. Aber das bei einigen, da denke ich auch immer, guckt da nicht irgendjemand mal drauf und sagt denen, das ist ganz schlimm.
Schreib auf. Auf unseren Themenzettel. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich meine, natürlich sind diese Plattformen voll von sowas. Und offensichtlich gibt es halt irgendwie da so eine Art Common Sense, was irgendwie okay ist und was nicht. Und letztlich denke ich, natürlich müssen die auch den Umgang damit selber irgendwie lernen. Aber bei Lernen steckt halt auch Feedback mit drin, ne? Normalerweise.
Ja.
Irgendwie. Und wenn du nicht mitkriegst, was deine Kinder so machen online, dann ist es ein Problem. Aber das gehört echt in die andere Folge.
Mhm, genau. Ja, jedenfalls ist es eine Gratwanderung. Ne? Du willst natürlich auf der einen Seite wissen, was die treiben. Auf der anderen Seite musst du reagieren, wenn sie dir irgendwas erzählen. Das ist für mich immer so schwierig. Dann habe ich plötzlich ein Wissen und muss das ja auch, also natürlich bewertet man das ja dann auch und sagt dann, also das geht ja nun gar nicht. Und dann hat das natürlich auch Konsequenzen.
Ja, klar.
Und dann kommt die Tochter und sagt, also wenn du jetzt mir eine Strafe dafür gibst, dann erzähle ich dir in Zukunft gar nichts mehr. Und es ist dann immer so, man will ja auch, dass die offen sein können, aber natürlich kann man auch nicht alles erlauben und gut finden.
Also ich finde, es gibt so ein paar Sachen, da fällt es mir dann erstaunlicherweise doch nicht so schwer, irgendeine, wie soll ich mal sagen, eine Guideline wenigstens mit auf den Weg zu geben. Ich hatte neulich so ein Gespräch mit meiner Tochter und ihrer Freundin, weil die irgendwie erzählt haben von einem Mädel, was irgendwie so abgestürzt ist auf irgendeiner Party. Und die sich dann darüber ausgetauscht haben, dass deren angebliche Freundinnen, mit denen sie zusammenhingen, sich da halt überhaupt nicht drum gekümmert haben, sondern die lag dann ihrer eigenen Kotze so ungefähr und die Mädels haben schön weitergefeiert, die anderen.
Schön.
Und dann haben wir uns darüber so unterhalten und dann habe ich gesagt, so, das sage ich euch. Wenn ihr zusammen losgeht und ihr trinkt was oder macht sonst was, I don't wanna know, ja, so, dann müsst ihr immer dafür sorgen, ihr müsst sicher sein, dass einer dabei ist, eine Freundin, ein Freund, dem ihr 100% vertrauen könnt, von dem ihr wisst, dass der sich kümmern würde, wenn irgendwas wäre. Weil ich meine, das ist ja meine größte Angst. Stell dir mal vor, irgendeiner haut den Mädels K.O.-Tropfen in den Drink oder sowas. Weißt du, solche Sachen. Ihr müsst immer den Abgang sicher haben. Ihr müsst immer wissen, wie ihr nach Hause kommt, wo ihr seid übrigens auch, weil solche Storys kenne ich auch. Von im Auto mit irgendwo hingefahren und so, hey, wo sind wir? Gott. Hier fährt gar keine Bahn, weißt du so. Wenn ihr irgendwas konsumiert, also ich war immer noch nur bei Alkohol, dann müsst ihr immer wissen, dass einer dabei ist, der auf euch gucken kann. Weil das ist halt, das finde ich so schlimm.
Genau.
Dass sie sich dann da auch noch gegenseitig irgendwie hängen lassen bei solchen Storys. Nee,
das sind so die Sachen, die machen mir auch echt Angst. Und wir haben auch die Regel, ich habe auch gesagt, egal was du gemacht hast, egal was passiert ist, du kannst uns immer anrufen.
Ja, das stimmt.
Und ich komme und hole dich ab oder mein Mann. Denk jetzt bitte nicht, du musst dich da in irgendeiner Gefahrensituation weiterhin befinden, nur weil du dich nicht traust, uns zu holen. Natürlich wird dann vielleicht später eine Moralpredigt folgen, aber in der Situation ist uns das erstmal ganz egal. Wir holen dich ab, egal was ist.
Ja, und das habe ich zum Beispiel zu meiner auch gesagt, sage ich, und wenn du irgendwo bist und du bist diejenige, die klar ist und deine Freundin oder dein Freund oder wer auch immer ist derjenige, der Hilfe braucht, ruf mich auch an.
Genau,
ja. Also einfach so dieses, brauchst mir auch nichts erklären, aber ich, so, also einfach zu wissen, aber das ist halt irgendwie echt, also das finde ich zum Beispiel einfach. Also das fällt mir nicht schwer, das irgendwie zu sagen, ne? Oder zu sagen, wenn ihr Sex haben wollt, nehmt ein Kondom. Finde ich jetzt auch nicht so schwer. Also solche Dinge. Also da irgendwie zu sagen, so ne, diese ganzen Sachen. Aber ich finde es echt, also ich finde die vielen, vielen Zwischenthemen irgendwie schwer und zu bewerten.
Mir fällt einfach schwer zu entscheiden, was kann ich erlauben und ne, was nicht. Kann eine 16-Jährige alleine auf ein Festival gehen mit ihrer Freundin, mit übernachten im Zelt und ich kenne keinen einzigen, mit dem sie da hingeht. Ist das okay oder nicht? Es ist so ein bisschen so, aber alle anderen dürfen auch, so ungefähr.
Ja, das finde ich auch echt schwer zu entscheiden. Also weißt du, wenn das jetzt so, also weil, wenn du jetzt wüsstest, okay, das sind irgendwie 5 Mädels und die du kennst die alle und die kennen und du weißt, die sind irgendwie verantwortungsvoll oder weiß ich nicht, ne?
Ja.
Aber das, keine Ahnung, wenn, ne? Mhm.
Genau, also in dem Fall ist es so, ich kenne nur ihre Freundin, mit der sie geht und es geht irgendwie die halbe andere Oberstufe, die kenne ich aber alle nicht.
Mhm.
Nur aus Erzählung.
Ja, und die sind halt auch aus dem Alter raus, wo man irgendwo bei den Eltern anruft und sagt,
ja.
Ihr Kleiner hat unsere Kleine eingeladen.
Was soll denn da genau stattfinden?
Genau, wie ist denn der Dresscode?
Genau, ich kann ja die Eltern von dem Musiker anrufen, so, ihr Sohn hat unsere Tochter auf die Gästeliste gesetzt.
Was ist da los? Was ist denn da los? Ja, aber das sind genau solche Sachen. Ne? Wir hatten neulich die Situation, da waren wir bei Freunden im Rheinland und da ist eben die große Tochter 17. Und die ging abends weg und traf sich mit Freunden und wollten irgendwie im Park sitzen und trinken, so wie die das hier bei uns in Berlin auch machen. Und dann wollte meine unbedingt mit. Und dann habe ich, und die Mädels waren beide so, hey, los, komm, die kann doch mit und so. Und dann habe ich wirklich auch kurz gezuckt und habe gedacht, ja, mein Gott, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, also das war vollkommen klar, dass die da irgendwie bis in die Puppen bleiben will. Meine kennt sich da überhaupt nicht aus. Die ist 15, die hat nach 22 Uhr überhaupt gar nichts mehr draußen zu suchen alleine. So, und das war letztlich der ausschlaggebende Punkt, weißt du, wo ich dann gesagt habe, nee. Sag ich, weißt du, wenn du jetzt hier irgendwo zu Hause unterwegs wärst und du wüsstest genau, wie du jetzt nach Hause kommst und ich wäre jetzt irgendwie auch, weißt du, ich hatte auch kein Auto da, ich hätte die jetzt auch nicht einfach abholen können um 10, sonst hätte ich, dann ging das hin und her, da war sie auch sauer, weil ich das nicht erlaubt habe.
Ja, ne? Klar, kann man ja auch nachvollziehen, aber es ist dann halt so, dann ist man halt mal ein Arschloch. Mhm. Also ich...
Aber ich finde, da ist es
halt auch tatsächlich... Das muss man auch aufhalten können.
Ich finde auch zum Beispiel, das ist für mich dann immer irgendwie die Orientierung, ist halt tatsächlich das Jugendschutzgesetz. Das sagt ganz klar nach 22 Uhr unter 16... Zu Hause, Ende.
Es oder eben privat. Mutti-Zettel, ne?
Ja, aber Mutti-Zettel nützt dir nichts, wenn das Ordnungsamt in den Bonner Rhein
bei irgendwelchen... Es geht doch erst ab 16, glaube ich. Zwischen 16 und 18 geht das.
Also wir hatten jetzt gerade die Situation, dass die Große mit einer Freundin auf ein Konzert gegangen ist.
Und ach, stimmt, das heißt, ja.
Genau, und das war in der Mercedes-Benz-Arena. Und da kannst du dir, die haben wie so eine Online-Vollmacht, die du ausdrucken kannst, speziell wirklich für diesen Veranstaltungsort. Und da, das ist wie so eine Art Mutti-Zettel. Aber du musst an eine andere begleitende, erwachsene Person sozusagen für diese Zeit der Veranstaltung diese Verantwortung übertragen.
Das mussten wir jetzt für den Abiball auch machen.
Ja.
Da haben sie dann sich die ganzen Oberstufenschüler gekrallt, also die in der Abiturientenklasse waren.
Ja, so ähnlich haben die das
ja auch gelöst. Als ob die irgendwie auch nur noch einen Sinn hatten nach einer Stunde.
Ja, genau.
Aber gut. Macht man dann.
Aber das finde ich noch was anderes. In der eigenen Schule, der Abiball, so das weiß, da weißt du, wo du bist. Das ist
ja, die
noch
waren ja in der Columbia-Halle. Aber trotzdem, ich habe die ja dann da abgeholt und wusste dann, dass die in einem Zustand sein müssen, in dem sie mir unter die Augen treten können, wenn ich sie abhole.
Ja, das hilft dann vielleicht auch
manchmal. Also das ist jetzt halt, nachdem da so ein paar Mal irgendwas schiefgelaufen ist, ist das jetzt unsere Maßnahme, dass wir dann eben gesagt haben, gut, dann holen wir dich halt ab.
Mhm. Ja. Ja, das ist echt schwierig. Also meine hat für so Exit-Situationen tatsächlich eine Taxi-App auf ihrem Handy.
Ich glaube, das werden wir jetzt auch
machen. Wo unsere Kreditkarte hinterlegt ist. Das heißt, sie kann zur Not eben immer so einen Wagen rufen und hat dann irgendwie einen sicheren Abgang. Das ist sozusagen die... Wenn ich darüber rede, mich macht das richtig. Also diese Vorstellung, weil ich es eben gesagt habe mit den K.O.-Tropfen, das ist so ein Albtraum, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Dass ich schon in die Mädels reingeredet habe und gesagt habe, ihr lasst keine Drinks stehen, wenn ihr tanzen geht und ihr habt ein Glas, dann lasst ihr, ihr bestellt euch was Neues. Ich bezahle euch das auch. Aber ganz dafür ehrlich.
Habe ich auch echt total Schiss.
Es gibt doch auch diese Storys von, ist das nicht in Hamburg gewesen, in irgendeiner Bar, wo die Leute reihenweise an der Theke, die haben inzwischen, also die haben die Auflage vom Ordnungsamt sozusagen, dass die dafür gerade stehen müssen, wenn da die Mädels reihenweise abklappen. Und die haben jetzt Kameras über der Bar installiert, weil es offensichtlich eine Masche ist, nicht von den Barkeepern, sondern von irgendwelchen Leuten, dass sie den Mädels da Zeug in die Drinks kippen.
Gott.
Ja, ist das nicht furchtbar?
Ja, es war doch irgendwie, ging so ein Fall durch die Presse jetzt auch gerade, dass ein Mädchen da völlig orientierlos ist. Also, war das nicht sogar in Hamburg? Ja, und ich habe irgendwann mal eine Reportage gesehen im Fernsehen, da hat ein Journalist ist in die Diskothek gegangen mit einem versteckten Kamerateam und hat dann versucht, Frauen oder Mädchen Tropfen in die Drinks zu tun. Es war einfach nur Wasser mit einer Pipette. Mhm. Aber ob er das schafft, ohne dass es auffällt. Und er hat es fast immer geschafft. Und der war jetzt kein ausgebildeter Abschlepper, ja, sondern der hat einfach mal so unauffällig die ins Gespräch verwickelt oder so, darf ich mal einmal kurz vorbei und plopp, Tropfen ins Glas im Vorbeigehen. Also, und das fand ich so krass.
Oh Gott.
Darf man
gar
nicht drüber nachdenken. Ja, also
ja, die Frage
unsere
ist Große
fährt jetzt nach Portugal alleine mit ihrer Freundin für eine Woche in so ein Surfcamp. Und ich muss dir sagen, ich habe so einen Schiss, dass da irgendwas passiert. Also da am Strand, im Zelt und dann weißt du nicht, was da für feurige Jungs rumhängen. Und ich, es ist alles ganz schrecklich.
Ich war auch das erste Mal alleine mit 17 unterwegs, aber ich war in der Sprachschule.
Ja, gut,
in der also Gastfamilie.
Bei denen ist es irgendwie so, dass der Onkel dieses Zelt von der Freundin, dieses Zeltlager da, dieses Surfcamp da leitet, der ist da.
Ach so, okay, immerhin.
Aber trotzdem, und ich glaube, ihre Cousine auch. Aber ich kenne weder den Onkel, noch die Cousine, noch weiß ich, wie das da aussieht. Und na gut, wir haben das jetzt mal erlaubt und hoffen jetzt einfach mal, dass alles gut geht. Aber es ist, also gerade bei Mädchen finde ich das auch nochmal besonders. Macht mir das, also habe ich immer Schiss, dass sie irgendwie vergewaltigt werden.
Ja, und das finde ich auch wieder, das wollte ich eben schon gerade sagen, ne? Zum Beispiel so eine Reportage über einen Typen, der Tropfen in die Drinks macht, zeigt man das den Kindern? Weil ich denke dann auch immer, das ist auch so diese, macht man denen dann Angst? Warum? Ist das richtig? Weißt du, so klar müssen die wissen, dass es das gibt.
Hängt so ein bisschen auch vom Kind ab. Also unsere Kleine ist so ein totaler Schisser. Die hat richtig, da muss ich dir mal 15 Mal abends, sagt die noch, hast du die Tür abgeschlossen, ist die Kette vor und so. Obwohl nie irgendwas Schlimmes passiert ist. Und die Große ist eigentlich sehr entspannt, oft zu entspannt. Mhm. Die lässt auch ihre Tasche überall offen rumliegen und so im Restaurant. Oder letztens waren wir Schuhe kaufen, da hat sie ihre Tasche einfach dahingestellt und die Schuhe anprobiert. Und wenn ich die nicht mitgenommen hätte, hätte die dann da einfach so im Laden rumgestanden, ständig. Also da bei der, glaube ich, könnte man schon ein bisschen aufrütteln mit sowas. Aber
ja, die denken ja immer, was ja auf der anderen Seite gut ist, die denken ja auch immer, dass sie unverletzbar sind und unverwüstlich. Ja. Oh Gott, warum haben wir darüber gesprochen? Das
gar nicht. Ich sage jetzt diesen ganzen Urlaub ab.
Ich möchte die kleinen Bleib- und Schrumpfpille für meine Kinder und dann sind die wieder 5. Das finde ich übrigens auch echt schwierig an diesem Teenageralter. Weißt du, so ein 5-Jähriger fällt mal hin, tut sich weh, nimmst du auf den Schoß, wird getröstet, wird ein bisschen geheult, klebst ein Pflaster drauf.
Gut ist.
Und dann ist es wieder schön. So.
Mhm.
Und jetzt hast du aber ein 15-jähriges Kind mit, ach, was alles, was Gott weiß, was für einem Themenspektrum.
Herzschmerz
aus verschiedenen Gründen. Ja, genau. Genau.
Ja.
Und dann sitzt du da und passt nicht mal mehr auf den Schoß, weil es 1,80. Oh Gott. Also das finde ich echt, also ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, bis vor wenigen Jahren, dass ich das emotional so anstrengend finden würde.
Nee, ich auch nicht. Habe ich mir auch nicht klar gemacht. Ich habe immer gedacht, so, wenn jetzt diese Hürde geschafft ist, dann wird es einfacher. Aber dieser Spruch ist ja so blöd, ne? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber es ist wirklich wahr.
Es ist wirklich wahr.
Wobei auf der anderen Seite, finde ich, gibt es auch so viele tolle Aspekte. Ich will das jetzt gar nicht nur so negativ machen.
Ja, natürlich.
Man kann ganz tolle Gespräche führen und ich finde das so toll, auch so eine große, heranwachsende Frau da zu haben, die auch so pfiffig ist und tolle Ideen hat und auch schon so selbstständig ist und mich manchmal überrascht mit ihrer Kompetenz und so.
Mm.
Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch da so viele wichtige, schwerwiegende Dinge, die da passieren.
Ja, ja, total. Also das finde ich auch, finde es wirklich herausfordernd, kann ich nicht anders sagen. Und um darauf zurückzukommen, ich bin gerne spießig, weil ich komme nicht klar, ohne dass ich meinen Kindern speziell jetzt in diesem Alter Regeln und einen Rahmen vorgebe. Es geht gar nicht anders.
Wir sind auch nicht dafür da, um die besten Freunde zu sein von den Kindern.
Nee, das will ich auch
nicht. Also ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, wenn Jugendliche sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin. Weil ich glaube, es ist natürlich toll, wenn man sich so gut versteht. Aber ich glaube, man muss da trotzdem irgendwo eine Grenze ziehen. Weil sonst hat man nicht mehr die Möglichkeit. Man ist einfach keine Respektsperson dann, wenn man immer so freundschaftlich ist. Aber, wie wir vorhin schon kurz angedeutet haben, ich glaube, das ist ein Problem unserer Generation, unserer Elterngeneration, dass viele Eltern eben nicht erwachsen sein wollen, die wollen jung bleiben, die wollen cool sein und hip und finden sich spießig und doof, wenn sie Grenzen setzen. Und ich finde, das ist ein Fehler. Ich glaube, dass es nicht den Kindern oder den Jugendlichen nicht gut tut.
Ja, ich sehe das auch. Also ich sehe das auch genauso. Also ich habe da auch tatsächlich viele Beispiele im Umfeld von Leuten, die sich ständig, also die so mit sich beschäftigt sind. Und ich finde das nicht schlimm. Ich bin auch mit mir selber beschäftigt, mit meinen eigenen Themen. Und das soll auch so sein. Ich meine damit nicht, dass die Leute sich irgendwie opfern sollen, um ständig für ihre Kinder da zu sein. Aber speziell in diesem Kippelalter, auch zwischen so dieser sorglosen Grundschulkinderzeit und dann kommt so eine Phase von diesem Preteen-Leben, das ist ja auch schon hart, und dann kommt diese Pubertät oder dann kommt dieses Teenager-Leben, die brauchen so krass Beständigkeit und ich sehe das, ich habe immer das Gefühl, darüber wird sich so getäuscht und es ist eine ganz große, soll ich mal sagen, ein großer Unwille, da an der Stelle dran zu bleiben. Es ist sau anstrengend. Ich finde es sau anstrengend, aber es hilft ja nichts. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht sagen, du bist jetzt 13, du bist echt nervig, du gehst mir auf den Keks. Ich finde deine ganzen Themen furchtbar. Ich lasse dich jetzt los. Also jetzt ist es natürlich total vereinfacht. Das wird natürlich keiner so denken, ist mir schon klar. Aber ich sehe das bei so vielen Leuten und habe das so viel gesehen im Umfeld da von meiner Tochter, von Eltern, die dann ständig mit sich beschäftigt sind.
Aber ich glaube, das ist auch an unserer Schule extrem, habe ich das
Gefühl. Ich weiß nicht, ob das an unserer Schule extrem ist, aber so, ich habe das Gefühl, das sind alles irgendwie so Zwangsjugendliche, die dieselben Klamotten tragen wie ihre Töchter und die auch ständig irgendwie so, ich habe immer das Gefühl, diese die Kinder...
Mittelposse ist...
Nee, das stimmt, das ist auch nicht so gut.
Und die, ja, oder auch Prenzlauer Berg, also ja,
das obwohl ist, Prenzlauer Berg Eltern sind nochmal anders. Nee, das ist
nochmal anders.
Das sind schon eher die, eher wie, ich sag jetzt mal, wenn ich mich jetzt positiv als spießig bezeichne, dann sind Prenzlauer Berg Eltern definitiv auch eher spießig.
Ja, das sind eher so die Akademiker, die schon auch ehrgeizig sind und wollen, dass ihren Kindern was Vernünftiges wird.
Ja, ja.
Während in Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg, so eher die Eltern sitzen, die dann so ein bisschen
ich mach was chilliger mit Medien.
Sind. Ich mach, ja. Ich bin kreativ und ich trage auch immer noch total coole Sneaker und
Hoodie und diese Väter, die mit dem Longboard zum Elternamt kommen, das kenne ich auch.
Das ist ja das auch alles cool.
Ich finde das nicht
verwerflich, solange es dann aber eine klare Linie gibt, was die Kids angeht.
Ja, aber wenn ich ständig irgendwo auf einem Yoga-Retreat in L.A. rumhänge, um mich selbst zu erfinden, während...
oder auf dem Coachella oder
Burning Man. Ja, ganz genau. Während halt die Kinder irgendwie alleine gelassen werden. Und ich meine nicht, dass die Mutter hinterm Herd sitzen soll oder der Vater oder wer auch immer. Aber irgendeiner muss schon da sein. Mhm. Das kann nicht sein, dass ein 12-, 13-, 14-jähriger kleiner Mensch... Das habe ich so oft gesehen, dann hier abends noch irgendwie durch die Gegend schwirrt und keiner kriegt mit, dass das Kind nicht zu Hause ist, weil die Alten sonst wo rumfliegen selber.
Ja, aber noch nicht mal, es muss ja noch nicht mal so abgefahren sein. Ich kenne auch so viele, die natürlich, es ist ja so typisch Berlin, dass ganz viele ihre kleinen Wochenendhäuser haben, so wie wir auch.
Ja, ja.
Und dann die Kinder natürlich irgendwann keinen Bock mehr haben mitzukommen und dann durften die zum Teil wirklich schon mit 14, 15 alleine zu Hause bleiben in Berlin oder haben ihren Eltern irgendwelche Stories erzählt, wo sie übernachten. Und in Wirklichkeit waren sie aber dann bei sich und hatten Sturm und dann wurde eine Party veranstaltet.
Da wurde die Bude in Stücke gespielt.
Ja, und also das ist, da muss man einfach, also das ist übrigens eine Sache, die ich auch erstmal lernen musste. Man kann den Kindern eben doch auch nicht so vertrauen, wie man das manchmal dachte.
Und gerne würde.
Genau. Man muss dann auch schon nochmal nachhaken und genauer hingucken in einigen Situationen und mal vielleicht auch andere Leute fragen, die Nachbarn oder die Eltern von anderen und so. Das finde ich sowieso ganz wichtig, dass man so ein bisschen die Kommunikation offen hält, auch zu einigen Eltern. Mhm. Oder, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich die Kinder, die Freunde der Kinder kennt.
Das stimmt.
Also bei mir, die dürfen auch echt immer gerne alle zu uns kommen. Also die Freundin oder ihr Freund, die dürfen immer alle gerne auch bei uns sein und mal mitessen und so, weil ich will die auch kennen. Mhm. Ich will auch wissen, was das für Menschen sind. Und ich finde das auch schön zu wissen, was da so abgeht.
Ja, und auch wer den Kindern wichtig ist und so, ne? Genau. Wer so zu ihnen passt. Das ist ja auch lustig. Oder was sie denken, wer zu ihnen passt. Mhm. Das ist ja auch nicht immer dasselbe.
Ja,
ja, aber das finde ich zum Beispiel, da bin ich auch total entspannt, ne? Aber ich bin immer wieder, dass wir Fehler machen und dass wir Situationen falsch einschätzen, das gehört ja irgendwie auch zu unserem Lernprozess dazu als Eltern, ne?
Ich bin gespannt, wie das dann für uns bei den Jüngeren wird.
Ob wir dann
ein bisschen erfahrener und versierter sind oder ob das Ganze
dann nochmal besser kennen, von vorne
losgeht.
Ja.
Aber die sind ja dann auch wieder ganz verschieden. Also ich kann mir bei unserer Kleinen gar nicht vorstellen, wie die dann ist, weil die ist jetzt immer so brav. Wenn man mal so ein bisschen versucht, so eine Regel zu biegen oder zu brechen, sagt die immer, das darf man nicht. Mami, das darf man nicht.
Ja, so, weißt du Bescheid. Viel Spaß. So. Die erzieht dich dann.
Ja.
Ja, das ist echt, ich finde es wirklich eine Herausforderung und ich bin auch gespannt. Auf der einen Seite natürlich, wie du eben auch schon gesagt hast, ich finde auch, die sind ja so toll. Also das sind ja so tolle Menschen. Du stehst ja gleichzeitig davor und denkst so, krass, ey, die habe ich gemacht.
Ja.
Die ist so, das ist der Hammer. Und dann packt die ihren Koffer und geht 3 Monate nach Neuseeland. Also solche Sachen.
Mhm.
Oder macht irgendwelche krassen Sachen und du stehst daneben und denkst so, was, das kannst du? Also so, ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite denkst du immer so, kannst du bitte einfach, ich verstehe dich nicht, wer bist du? Also, so dieses, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch selber einfach noch zu krass im Lernprozess.
Und ja, manchmal denkt man auch einfach, traut man denen auch zu viel zu schon. Dann denkt man so, meine Fresse, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Das Gefühl kenne ich auch.
Wieso?
Das meine Fresse-Gefühl kenne ich unheimlich
also,
gut.
Was ich so erstaunlich finde, ist, dass die so überhaupt null vorausschauend sind. Also, dass die nicht einmal irgendwas zu Ende denken im Voraus. So sich über so gerade dieses, was du meintest, dass man wissen muss, wie komme ich nachher wieder nach Hause.
Mhm.
Sondern einfach so, oh, ich fahre jetzt mal, guck mal. Und dann, die nächste Bahn kommt ja erst in einer Dreiviertelstunde. Ich muss aber schon in einer halben Stunde zu Hause sein.
Ja, oder dieses, ich weiß gar nicht, wo ich bin und es geht keine Bahn mehr, weil zu spät oder so.
Oder ich muss um 11 Uhr da und da sein und dann guck man doch mal schon vorher, wie komme ich denn dahin, wann muss ich denn los und nicht erst um 5 Uhr 11. So, eigentlich wollten wir um 11 da sein, aber das geht jetzt alles. Kannst du uns fahren?
Das ist das Allergeilste.
Nein.
Das hätte ich doch, wo hatte ich das denn neulich, wo ich plötzlich auf einmal auch das Taxi sein sollte, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber das sind auch genauso Situationen, wo ich dann immer denke, das kann ich ja ernst sein. Du weißt doch schon seit 3 Wochen, dass du jetzt da, ne, was auch immer, wohin musst.
Aber das finde ich auch wichtig, dass man dann, gut, wenn sie jetzt total verzweifelt ist, wie gesagt, und irgendwo hängt und dann nicht wegkommt, hole ich die immer ab. Aber wenn das so Bequemlichkeiten sind oder eine verpeilte Planung von denen, und
die, ja, das stimmt,
dann sehe ich das einfach nicht mehr ein, dass ich ihren Arsch rette und sie irgendwo hinkutschiere oder für sie noch irgendwas kaufe oder
irgendwo
fertig
was
mache.
Abhole oder genau.
Das mache ich nicht mehr.
Ich mache das auch nicht mehr. Und leider müssen meine Kleinen auch darunter leiden, weil ich es natürlich für die auch nicht mehr mache, was eigentlich voll unfair ist, weil die sind ja noch viel kleiner. Aber ich sage auch, wenn ihr euer Sportzeug liegen lasst, habt ihr Pech gehabt. Ich fahre keinem mehr irgendwas hinterher. Schon lange nicht mehr.
Nee, also wenn es ganz, ganz wichtige Sachen sind.
Ja, also sowas wie, ich habe jetzt ganz genau.
Sechs gibt, ja, ganz genau. Sie hat da tagelang dran gesessen und so. Das würde ich dann eventuell nochmal hinterherbringen. Habe ich auch schon mal gemacht. Sportzeug mache ich auch nicht mehr. Schon lange nicht.
Brotdosen, ich glaube, es geht los.
Nee, das auch nicht.
Ups,
oh Gott. Entschuldigung. Prost.
Reden wir über Alkoholabusus und dann so, hey,
lass mal ein Gym aufmachen. Ja, jedenfalls würde ich mir sehr wünschen, dass die Berliner Mitte-Eltern...
Nee, überhaupt alle Eltern.
Eltern, aber vor allen Dingen die... Da gibt es bestimmt auch in Hamburg und in allen möglichen Städten diese möchte-gern-jung-gebliebenen Hipster-Eltern, die zu cool sind, um Nein zu sagen.
Und zu cool sind, um ihre Kinder irgendwie, wie soll ich mal sagen, festhalten klingt so schlimm nach Flügel beschneiden. Ich meine aber festhalten im Sinne von Boden geben. Das ist einfach so wichtig.
Dass die einfach mal so ein bisschen von ihrem Ego-Trip wegkommen und mal gucken, was ihre jugendlichen Kinder eigentlich wirklich brauchen.
Ja, und vielleicht auch mal sagen, ich glaube, es geht los.
Ja, man kann auch ruhig mal spießig sein. Das ist gar nicht so schlimm.
Mut zur Spießigkeit. Ich finde auch,
wir können
mal den Begriff Spießigkeit irgendwie positiv besetzen. Mal wieder.
Oder man muss ein Synonym dafür finden, was nicht ganz so negativ behaftet ist.
Ich fände zum Beispiel Verlässlichkeit schon ganz gut.
Verlässlichkeit, gut.
Also sowas zu wissen, dass man, also ne, aus Kindersicht zu wissen, dass die, was da funktioniert und wie es funktioniert.
Das finde ich übrigens so wichtig, Anna. Verlässlichkeit. Also einfach das erlebe ich nämlich auch ganz oft, dass dann plötzlich, also nicht bei uns in der Familie, aber dass unsere Tochter erzählt, dass die Eltern irgendwas zugesagt haben, was dann aber plötzlich doch nicht passiert.
Mhm.
Eigentlich wollten die das und das machen, aber jetzt hat er doch keine Zeit. Und dann denke ich immer, was, wie scheiße.
Mhm.
Klar kann das auch mal passieren, dass irgendwie was dazwischen kommt.
Mhm.
Unvorhergesehen. Aber ich finde, dass man gerade in Absprachen innerhalb der Familie, das ist so wichtig, weil man eben auch eine Vorbildfunktion hat, dass man das dann auch so macht. Und wenn man sagt, ich komme zu der und der Veranstaltung und guck mir dein Theaterstück an oder
ja,
ich bin...
Ganz genau.
Ne,
ganz
dass man
genau.
dann auch kommt und dann nicht ein heulendes Kind in der Schule sitzt, weil Papa hatte noch ein Meeting und konnte doch nicht zum Theaterstück kommen.
Ja. Aber das sehe ich auch ganz oft und das ärgert mich auch so. Weißt du, da sind die Kinder dann irgendwie... Wenn die Kinder 7 sind, sitzen sie alle da, machen Handyvideos und sind die glücklichsten, stolzesten Eltern. Dann sind die Kinder 14 und haben irgendwie in... großer Mühe und mit ganz viel Arbeit irgendwas vorbereitet, sei es jetzt eine Ausstellung oder irgendeine Präsentation oder ein Theaterstück oder es ist wurscht, was es ist, oder es ist ein Sportereignis, dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig. Weißt du, wie oft ich das gesehen habe in der Schule bei uns, dass einfach dann von, ich würde mal sagen, da waren vielleicht 30% der Eltern dann noch da. Dann denke ich mir immer so, was denkt ihr euch eigentlich? Dann wird so eine Veranstaltung schon abends auf 19 Uhr gelegt, damit die ganzen Arschgeigen, die so wichtig sind, dass sie 500 E-Mails noch schnell in der Stunde checken müssen, da sein können und dann kommen die immer noch nicht.
Ja.
Und das finde ich richtig übel. Also das ist wirklich, und das ist auch loslassen. Und das hängt auch zusammen. Das hängt zusammen. Dann gehen diese Kinder nach dieser Veranstaltung, fahren die mit dem Bus nach Hause und da ist keiner. Und da ist nicht im Sinne von keiner, wahrscheinlich ist da sogar irgendeiner, der für die Wäsche gemacht hat oder sonst irgendwas. Aber da ist keiner, der sagt, hey, wie war denn dein Tag? Weißt du, was ich meine?
Mm.
Er drischt mich auf.
Mich auf.
Merkt man kaum, dass er das aufregt. Das ist einfach nicht richtig. Es ist
ich würde ihn immer am liebsten adoptieren und sagen, komm, zieh zu uns.
Ja, komm, ich
habe Zucker. Aber leider haben wir leider kein Zimmer mehr frei.
Nein, aber es ist auch...
aber es zerreißt mir das Herz.
Echt. Ja, aber das wären, also ganz ehrlich, das sind dann halt auch ganz oft die Kinder, die dann irgendwie anfangen, sich blöd zu benehmen. Das sind dann die, die irgendwie anfangen, also keine Ahnung, die dann diese Entgrenzungsexperimente machen mit Drogen und Alkohol.
Essstörung,
oder die oder ja
Selbstverletzung.
Ja, oder die dann auch hingehen oder mobben. Das haben wir auch schon erlebt bei uns an der Schule, solche Kinder.
Ich finde immer, die, also was ich so beobachte, sind die Kinder, die aus der Reihe schlagen, sind entweder die Kinder, von die zu viele Freiheiten haben oder die zu wenig haben.
Mhm.
Also man muss... Wirklich, das ist so ein goldener Mittelweg, den man da finden muss.
Und der ist auch ganz schön schwer zu finden, finde ich.
Ja.
Also das muss man jetzt auch mal wieder nochmal sagen. Das ist gar nicht so einfach mit Teenagern.
Nee. Also die Kommunikation ist wichtig, glaube ich. Aber man muss eben auch Grenzen setzen.
Ja, so. Grenzen ist das Stichwort.
Ja.
Und wir haben überhaupt gar keine Patentlösung.
Nee.
Wir sind jetzt genauso schlau wie vor der Sendung. Wir mussten uns das jetzt nur mal alles so von der Seele reden.
Genau, weil wir es immer tagtäglich erleben, dieses ganze Elend und Drama. Gut, also bei uns läuft auch nicht alles rund. Ich will jetzt wirklich nicht behaupten, dass ich die perfekte Mutter bin, die für alles eine Patentlösung hat. Ganz im Gegenteil. Wir gucken auch irgendwie, wie wir da durchkommen und versuchen alles Mögliche. Und ich glaube, unser größtes Defizit ist, dass wir miteinander, also mein Mann und ich, wir müssen eine klare Linie absprechen, bevor wir solche Gespräche führen. Ich glaube, dass wir immer viel zu lange rumdiskutieren und dann merkt unsere Tochter, bei Mami ist vielleicht doch noch ein bisschen Luft. Während mein Mann schon sagt, nee. Und dann wird immer noch weiter diskutiert. Das hat mir auch letztens eine Mutter gesagt, das fand ich auch eine ganz interessante Unterhaltung. Die hat ihre Nichte und ihren Neffen, die haben lange im Ausland gelebt und ihre Nichte und ihr Neffe waren jeweils ein Jahr oder sogar 2 Jahre bei denen dann als Austauschschüler. Und die hatte selber noch ganz kleine Kinder und hatte dann von heute auf morgen plötzlich einen Teenager im Haus und musste dann irgendwie gucken, wie sie mit denen klarkommt. Und hat dann erstmal einen Erziehungsratgeber für Teenager gelesen. Und sie meinte, das Wichtigste, was sie gelernt hat, eine der wichtigsten Regeln war, nicht länger als 3 Minuten sollte man denen so eine Predigt halten oder mit denen irgendwas ausdiskutieren. 3 Minuten und dann ist das Thema um.
Okay, da hab ich gedacht, sportlich. Okay,
das muss ich mir vielleicht mal auf die Fahnen schreiben. Wir diskutieren immer viel zu lange.
Ich finde das auch so anstrengend, aber das ist bei uns auch leider oft so.
Ja, aber vielleicht sollte man sich das wirklich mal zu Herzen nehmen, dass man eine Ansage macht, 3 Minuten, so ist das, so wird es gemacht, tschüss, aus, vorbei. Man kann ja dann später nochmal...
Leb damit.
Nachhaken.
Es ist jetzt so, die 3 Minuten sind um.
Okay, zack. Gut.
Ja,
bei uns sind schon ein bisschen mehr als 3 Minuten
genau, um hier. Genau, knapp.
Genießt eure Sommerferien weiter, falls ihr noch im Urlaub seid.
Ja.
Und
seid streng zu euren Teenagern.
Seid
streng zu euren Teenagern, habt sie lieb.
Habt ein großes Herz und haltet die Kommunikationswege offen.
Genau, wir versuchen das auch.
Also,